in die katholische Kirche gegangen und ich bin erst, als ich dann zum Glauben gekommen bin, irgendwann evangelisch geworden. Und das aus gutem Grund, das habe ich sehr bewusst gemacht. Aber in einer Sache, da bin ich guter Katholik geblieben. Denn in der evangelischen Kirche, nee, anders, in der katholischen Kirche ist der höchste Feiertag im Kirchenjahr der Ostersonntag. Logisch, oder? Feiern ja Auferstehung. In der evangelischen Kirche ist der höchste Feiertag der Karfreitag. Und das habe ich nie verstanden. Ja klar, also es ist wichtig, dass Jesus für uns gestorben ist, gar keine Frage. Ja? Aber wenn es den Ostersonntag nicht geben würde, wenn es die Auferstehung nicht geben würde, dann wäre der Karfreitag kein Feier, sondern der größte Trauertag aller Zeiten. Dann wäre das die größte Katastrophe der Menschheit. Karfreitag bekommt seine Bedeutung nur durch den Ostersonntag. Und darum muss ich sagen, da haben die Katholiken die Bibel doch besser verstanden als wir Evangelischen. Ja, und darum ist es gut, in dem Punkt bin ich katholisch geblieben. Ich bin froh, dass wir heute Ostersonntag feiern können. Weil Jesus lebt, leben wir. Weil Jesus lebt, gibt es Hoffnung für diese Welt und damit auch für uns. Und ich habe es eben schon gesagt, wenn Jesus tot geblieben wäre, könnten wir eigentlich nur sagen mit Paulus, lasst uns fressen und saufen, denn morgen sind wir tot. Nur wegen Ostersonntag gibt es die Hoffnung auf ein ewiges Leben, gibt es Versöhnung mit Gott. Wir feiern heute die Auferstehung Jesu. Und ich finde es schade, dass wir nicht mehr so staunend vor dem leeren Grab stehen können, wie es damals die Frauen getan haben. Dass diese Botschaft von der Auferstehung für uns Routine geworden ist. Lässt sich nicht vermeiden, das ist mir klar. Und trotzdem ist es gut, sich es immer wieder mal vor Augen zu führen, was da damals eigentlich passiert ist. Und ich habe mir gedacht, das tut uns auch mal wieder gut. Darum gibt es heute eine ganz klassische Osterpredigt zu einem ganz klassischen Ostertext. Wir gucken uns mal an, was Lukas über die Auferstehung berichtet. Und hier kommt der Predigttext, Lukas 24, die Verse 1 bis 12. Am Sabbat hielten die Frauen die im Gesetz vorgeschriebene Ruhe ein. Doch am ersten Tag der neuen Woche nahmen sie in aller Frühe die Salben, die sie zubereitet hatten, und gingen damit zum Grab. Da sahen sie, dass der Stein, mit dem man den Eingang des Grabes verschlossen hatte, weggewälzt war. Sie gingen in die Grabkammer hinein, aber der Leichnam Jesu des Herrn war nirgends zu sehen. Während sie noch ratlos dastanden, traten plötzlich zwei Männer in hell leuchtenden Gewändern zu ihnen. Die Frauen erschraken und wagten nicht aufzublicken. Doch die beiden Männer sagten zu ihnen, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Erinnert euch an das, was er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Der Menschensohn muss in die Hände sündiger Menschen gegeben werden, er muss gekreuzigt werden und wird 3 Tage danach auferstehen. Da erinnerten sich die Frauen an jene Worte Jesu. Sie kehrten vom Grab in die Stadt zurück und berichteten das alles den 11 Aposteln und allen anderen Jüngern. Bei den Frauen handelte es sich um Maria aus Magdala, um Johanna und um Maria, die Mutter des Jakobus. Zusammen mit einigen anderen Frauen, die bei ihnen gewesen waren, erzählten sie den Aposteln, was sie erlebt hatten. Aber diese hielten das alles für leeres Gerede und glaubten ihnen nicht. Petrus allerdings sprang auf und lief zum Grab. Er beugte sich vor, um hineinzuschauen, sah aber nur die Leinenbinden daliegen. Voller Verwunderung ging er wieder fort. Das Lukas-Evangelium ist das längste, das ausführlichste Buch des Neuen Testaments. Der Auferstehungsbericht im Lukas-Evangelium ist der kürzeste der 4 Evangelien. Kein anderer fasst sich hier so kurz. Vieles, was wir selbstverständlich über die Auferstehung wissen, kommt aus den anderen 3 Evangelien. Und trotzdem schauen wir uns heute mal den Lukas-Text an, denn da steckt noch mehr als genug für uns drin. Ich möchte uns heute in 5 Schlaglichtern helfen, neu staunend vor dem leeren Grab zu stehen und zu entdecken, wie großartig Ostern eigentlich ist. Und ich glaube, wir können uns gar nicht vorstellen, wir können gar nicht ermessen, wie es diesen Frauen damals gegangen sein muss. Wir können nicht begreifen, wie verzweifelt sie waren, wie sie sich wirklich gefühlt haben. Und das liegt vor allem daran, dass wir die Tragweite von Karfreitag nicht erfassen können, weil wir eben wissen, wie diese Geschichte ausgeht. Weil wir wissen, ja klar, er steht ja wieder auf, alles gut. Weil wir wissen, dass der Ostersonntag kommt, dass das Grab wirklich leer ist, Jesus den Tod besiegt hat. Aber diese Frauen damals, die wussten das nicht. Und auch wenn wir uns das immer wieder sagen, ich glaube, wir können nicht wirklich ermessen, wie die sich gefühlt haben. Diese Frauen haben ihr Leben für Jesus aufgegeben, mehr noch als die Jünger. Für einen Mann war es damals mehr oder weniger normal, seine Familie mal für ein paar Jahre zu verlassen, einem Rabbi nachzufolgen und bei ihm in die Ausbildung zu gehen. Ihr kennt die Geschichte, wo Jesus die Jünger beruft, das fühlt sich für uns immer so krass an. Der kommt dahin, sagt zu Petrus, hier, komm, folge mir nach, und er lässt alles stehen und liegen und geht. War es natürlich, aber es war auch eine Riesenehre, von einem Rabbi gerufen zu werden. Das war normal zu gehen. Für eine Frau war es das nicht. Eine Frau gehört ins Haus, unter ihren Vater, unter ihren Ehemann. Die durfte nicht irgendwo rumlaufen. Und indem sie Jesus gefolgt sind, haben die erstmal ihre Heimat aufgegeben. Sie haben alle Verbindungen gekappt. Sie waren ganz auf ihn angewiesen. Und jetzt ist er tot und damit auch alle Hoffnungen, die sie in ihn gesetzt haben. Und wie wird wohl dieser Ruhetag bei den Frauen ausgesehen haben? Zum Nichtstun verdammt, warten, grübeln, nachdenken, Konsequenzen abwägen. Und ich kann mir vorstellen, dass da ein Horrorszenario nach dem anderen in ihrem Kopf abgelaufen ist. Wie soll das jetzt weitergehen? Wo sollen wir hingehen? Wer wird uns aufnehmen? Was blüht uns für eine Zukunft? Völlige Fassungslosigkeit. Und dann ist es endlich morgen. Endlich ist dieser blöde Ruhetag vorbei. Endlich können wir wieder was tun. Wir müssen nicht mehr nur warten und grübeln, untätig sein. Die drei Frauen machen sich so früh, wie es nur irgendwie erlaubt war, auf dem Weg zum Grab, um Jesus zu salben, ihn einzubalsamieren, ihm den letzten Liebesdienst zu erweisen. Und beachtlich finde ich hier zwei Dinge. Zum einen sind es die Frauen, die sich als erstes öffentlich zu diesem Jesus bekennen. Denn sie gehen zu seinem Grab, das konnte jeder sehen. Das sind nicht die Männer. Die verstecken sich immer noch. Die Frauen gehen raus und stellen sich zu Jesus. Und das Zweite ist, niemand rechnet mit der Auferstehung. Obwohl Jesus mehrfach eindeutig gesagt hat, ich werde auferstehen. Die Jünger und die Frauen haben es überhaupt nicht auf dem Schirm. Gar nicht. Die rechnen nicht damit. Sie müssen diese Worte gehört haben, ja. Aber sie haben es nicht verstanden. Und vielleicht geht es uns ja auch manchmal so. Wir haben unsere Sichtweise auf die Welt. Und wenn Gott sagt, dass es anders wird, dann können wir uns das nicht vorstellen, bis Gott uns dann seine Realität zeigt. Die Frauen kommen also zum Grab und die Fassungslosigkeit geht 1:1 weiter. Der Stein ist weg. Das kann gar nicht sein. Das kann es nicht geben. Dieser Stein wog, je nachdem, wie man es berechnet, zwischen 1,5 und 2 Tonnen. Und er wurde eine schiefe Ebene runtergerollt, um das Grab zu verschließen. Das heißt, er musste gegen die Schwerkraft weggewälzt werden. Da hat man mehrere starke Männer mit wahrscheinlich auch Werkzeug für gebraucht. Was ich mich schon frage, wie wollten die Frauen denn überhaupt diesen Stein wegkriegen? Also sie haben ja nicht mit der Auferstehung gerechnet. Das zeigt, wie kopflos die waren. Also die sind einfach mal losgerannt mit ihren Spezereien da und den Salben und ja, um den Stein kümmern wir uns später. Hatte sich zum Glück schon jemand drum gekümmert. Der Stein ist weg. Wie kann das sein? Langsam gehen sie ins Grab rein und die fassungslos steigert sich ins Unermessliche. Jesus ist weg und wieder rattert es. Ist er geklaut worden? Haben sie ihn doch woanders hingebracht? Haben wir das Grab doch verwechselt zu einem Blödsinn? Wir waren doch genau hier. Und die Gedanken der Frauen rasen, überschlagen sich. Johannes berichtet in seinem Evangelium, dass Magdalena in Panik gerät. Sie ist fassungslos, entsetzt. Ihre ganze Welt steht Kopf. Und ich habe es eben schon gesagt, wir können Ostern nicht wirklich begreifen. Nicht den Tod, nicht die Auferstehung und auch nicht die Fassungslosigkeit der Frauen hier. Wir können sie ahnen. Und ich habe mich mal gefragt, macht mich Gott manchmal auch noch fassungslos? Manchmal macht er mich fassungslos im Negativen, wenn er nicht so handelt, wie ich es mir wünschen würde oder wie es auch in mein Bild von ihm passt. Wenn ich das Leid auf dieser Welt sehe und mir denke, Gott, wo bist du? Warum handelst du nicht? Du hast diese Welt doch in der Hand. Müssen diese Naturkatastrophen sein? Musst du zulassen, dass sich Menschen in Kriegsgebieten aufführen wie Tiere? Müssen Menschen auf der Flucht nach Europa erfrieren, ertrinken, weil sie es zu Hause nicht mehr aushalten? Und ganz aktuell, muss das mit Corona denn wirklich sein? Reicht's nicht? Du kannst doch. Und auch in meinem persönlichen Umfeld, da müssen Menschen leiden, werden krank, sterben und das nach meinem Gefühl vor ihrer Zeit. Da werden Kinder behindert geboren, Ehen scheitern und ich bin fassungslos. Gott, wo bist du? warum bist du so? Und warum bist du denn nicht so, wie ich denke? Da kann ich Gott nicht fassen. Fassungslosigkeit. Aber oftmals bin ich auch im Positiven fassungslos. Was für einen Gott wir doch haben. Was wir gerade eben hier bei Gemeinde teilt, sich mitgehört haben. Das war ja nur ein Auszug. Wenn ich mein eigenes Leben angucke, von 2011 bis 2021, kann ich nur den Kopf schütteln und staunen, was Gott alles in mein Leben hineingelegt hat, was er hat sich entwickeln lassen und so weiter. Wie viel größer, als ich es mir nur träumen konnte. Gott macht mich fassungslos, auch über seine Größe. Ostern lehrt uns zu staunen. Die Ostergeschichte zeigt, dass man bei Gott auch mal fassungslos sein kann und darf, weil Gott größer ist als unser Denken. Die Geschichte geht aber noch weiter und wir erleben gleich, dass Gott sich unserer Fassungslosigkeit annimmt. Und wie er das tut, das gucken wir uns jetzt im nächsten Punkt an. Bei Lukas erscheint nicht Jesus selbst den Frauen, sondern zwei Engel. In leuchtend weißen Kleidern stehen sie auf einmal vor den Frauen und die trauen sich gar nicht mehr den Kopf zu heben, weil sie begreifen, das, was hier gerade passiert, ist nicht von dieser Welt. Was wir hier erleben ist, dass sich die Welt Gottes mit der Welt der Menschen schneidet, sich berührt. Und das passiert ziemlich selten. Normalerweise haben diese beiden Welten keine Berührungspunkte. Natürlich, Gott ist der Herr dieser Welt hier und der himmlischen Welt. Und normalerweise läuft aber doch unser Leben hier auf der Erde ganz normal ab. Nach den Naturgesetzen, alles so, wie es sein soll. Und die himmlische Welt, die Welt Gottes, ist so ganz anders und auch ganz weit weg. Und so war es sicherlich auch für die Frauen in dem Alltag. Natürlich, ja, mit Jesus hat man schon ein bisschen mehr erlebt. Ja, da wurden Kranke gesund, Dämonen wurden ausgetrieben und so. Aber ansonsten war das ganz viel Alltag. Jesus hinterherlaufen, Essen besorgen, essen, schlafen, zuhören, Jesus hinterherlaufen und so weiter. Das war ganz normaler Alltag. Und jetzt, hier erleben wir, dass sich die Lebenswelt dieser Frauen auf einmal in Berührung mit Gottes Welt kommt. Ein heiliger Moment, übernatürlich weiß leuchtende Gewänder, Engel, ein weggerollter Stein. Wir erleben einen heiligen Moment, der nicht oft im Leben dieser Frauen vorgekommen sein wird. Und diese ganze Szenerie erinnert an Matthäus 17 auf dem Berg der Verklärung. Da gehen drei Jünger mit Jesus auf einen Berg und auf einmal erscheinen Mose und Elia. Genau das gleiche Setting, drei Leute mit leuchtend weißen Gewändern, wo die Jünger merken, hier passiert was, das ist nicht normal. Und Petrus sagt, nicht ganz vom Verstand, Herr, hier ist gut sein, lass uns Hütten bauen. Lass uns in dieser Heiligkeit bleiben. Passiert aber nicht, denn sowohl bei den Frauen als auch auf diesem Berg, die beiden Ereignisse haben eins gemeinsam. Sie gehen sehr schnell wieder vorbei. Und sowohl die Jünger als auch die Frauen müssen zurück in ihren Alltag. Dieser heilige Moment setzt sie beide in Bewegung. Solche heiligen Momente, die gibt es auch bei uns, davon bin ich überzeugt. Momente, wo sich Himmel und Erde berühren, wo ich Einblicke in die Welt Gottes bekomme, wo ich merke, da ist gerade was ganz Großartiges, was ganz Besonderes passiert. Hast du solche Momente in deinem Leben schon mal gehabt? Die sind wertvoll. Vielleicht zehrt man da sein ganzes Leben von. Aber sie sind genauso selten. Und die große Gefahr wäre jetzt, dass man sich von diesen Momenten, von diesem Gefühl abhängig macht. Man muss Gott so erfahren, um dran zu bleiben. Wenn nicht jedes Mal im Gottesdienst, beim Lobpreis, der Himmel offen steht und ich Gott so intensiv spüre, dann ist irgendwas falsch in meinem Glauben. Wenn ich in meinem Alltag nicht ständig in diesem Kontakt zur unsichtbaren Welt bin, dann ist doch irgendwas schief. Nein, wenn man so denkt, ist was schief. Unser Leben als Christ ist ganz viel innerweltlicher Alltag. Wir lesen die Bibel, ohne dass irgendwelche himmlischen Posaunen erscheinen. Wir beten, ohne dass die Stimme aus dem Himmel uns das beantwortet. Wir leben mit Christus und für Christus, ohne dass ein Engel über unser Bett hüpft. Wir hören eine Predigt, ohne den Himmel offen stehen zu sehen. Und das ist gut so, das ist normal. Die Ostergeschichte lehrt uns, dass es diese Highlights gibt, diese Begegnung mit Gott, die alles verändern, die uns prägen. Aber sie zeigen auch, dass es danach weitergeht. In unserem Alltag, für Gott. Und in diesem Alltag sind wir von Gott ganz bewusst hineingesandt. Glaube bedeutet nicht immer auf Wolke 7 zu schweben. Wer das erwartet, wird von Gott enttäuscht werden oder von seinen Vorstellungen, wie Glaube zu sein hat. Sondern Glaube ist ganz viel Alltag. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt aus eurer Jugendzeit, wenn man von der Freizeit zurückkommt oder auch als Erwachsener, wenn man auf einer Konferenz war. Man hat das Gefühl, man könnte mit Jesus Bäume ausreißen. Die Gemeinschaft war so intensiv, die war fast schon nicht mehr von dieser Welt. Der Lobpreis war so toll. Und Jesus war so real. Man war wie an Ostermorgen die Frauen aus dem Alltag rausgenommen. Und man kommt zurück, man kann sich nicht vorstellen, dass das jemals wieder anders sein wird. Hallo, auf dieser Freizeit hast du jeden Tag 5 Kapitel Bibel gelesen und musstest aufhören, weil es schon Frühstück gab. Natürlich machst du das so weiter. Und spätestens nach einer Woche ist da dieses böse, tiefe Freizeitloch. Es ist doch wieder alles Alltag. Die heiligen Momente verblassen und du sehnst dich zurück an diesen heiligen Ort. Aber genau dahin sendet uns Jesus. In unserem Alltag, in unsere ganz normale Not und Herausforderung, in unsere Aufgaben, in unser Klein-Klein. Aber wir dürfen von diesen heiligen Momenten zehren. Aber wir dürfen sie nicht zum Motor unseres Glaubens machen. Beim Fußball sagt man, entscheidend ist auf dem Platz. Im Glaube würde ich sagen, entscheidend ist im Alltag. Und nicht an diesen paar heiligen Momenten. Und das Coole ist ja, Jesus ist auch hier voll mit dabei. Er wartet dort auf uns, wie hier bei den Frauen in Galiläa, wo er vorausgehen wird. Er wartet nur darauf, dass sie bei ihm wieder ankommen. Und die entscheidende Frage dazu, wie es weitergehen kann, stellt einer der Engel den Frauen. Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Es gibt ein tolles Jungscharlied mit dem Titel »Wir brauchen Jesus nicht«. Und da stutzt man ja erstmal so, was soll das bitte für ein Jungscharlied sein? Aber der Text geht dann weiter, wir brauchen Jesus nicht, bei den Toten suchen. Da ist er nicht, da ist er nicht. Und ich habe eben schon mal gesagt, Jesus hat deutlich angekündigt, dass er von den Toten auferstehen würde. Aber entweder haben die Jünger das nicht für ernst genommen oder sie haben es anders verstanden oder sie konnten diese Vorhersage nicht mit der Realität in Einklang bringen. Egal wie, sie haben einfach nicht damit gerechnet. Das war keine Denkoption. Und die Frage des Engels hier, die klingt ja schon so ein bisschen verwundert. So dieses, was macht ihr hier? Warum sucht ihr den Lebendigen denn bitte bei den Toten? Der hat doch gesagt, dass er nicht hier ist. Er hat doch gesagt, er wird auferstehen. Was macht ihr denn überhaupt hier? Und dieser Titel, den Jesus hier bekommt, jetzt habe ich schon verraten, der Lebendige, das ist nicht nur eine Zustandsbeschreibung. Jesus wird nicht nur so genannt, weil er halt lebendig ist, sondern das ist ein Ehrentitel. In der Offenbarung wird Jesus so genannt. Ja, der Erste und der Letzte, der Lebendige, der Heilige. Jesus lebt. Und ihn bei den Toten zu suchen, das ist die ganz falsche Option. Wir feiern heute die Auferstehung. Wir suchen den Lebendigen nicht bei den Toten, oder? Wir wissen doch, dass das Grab leer ist. Aber wir leben manchmal so, als würden wir den Lebendigen bei den Toten zu suchen. Was machen wir denn, wenn Probleme kommen? Sorgen, Nöte, Freuden. Natürlich wissen wir, dass Jesus auferstanden ist. Natürlich glauben wir an einen Gott, der auch heute noch Wunder tut, der sich unseren Alltag zeigt. Aber ich lebe oft nicht so. Zuerst will ich meine Probleme selber lösen. Zuerst versuche ich erstmal alles innerweltlich zu erklären. Ja, Gott tut Wunder, aber das ist doch schon alles erklärbar, was hier passiert. Zuerst rede ich mit anderen Menschen über die Dinge, die mich bewegen. Zuerst versuche ich, die großen Herausforderungen, die auf mich zukommen, selber zu bewältigen. Zu Deutsch, ich rechne nicht mit Gott. Ich rechne nicht mit seiner Anwesenheit. Ich rechne nicht mit seinen Möglichkeiten. Ich packe ihn, im Bild gesprochen, ins Reich der Toten. Aber Gott ist ein lebendiger Gott, den ich nicht bei den Toten zu suchen brauche. Er ist hier, er handelt, er ist real. Und wenn ich sein Kind bin, dann will ich ihn als meinen ersten Ansprechpartner haben. Dann will ich die Dinge zuerst aus seiner Perspektive verstehen zu versuchen und nach seinem Willen, nach seiner Sicht der Dinge fragen. Mir ist klar, dass das nicht immer funktioniert und dass es viel leichter ist, mich erstmal mit einem Menschen darüber zu unterhalten, weil ich den sehe und Gott nicht. Und trotzdem diese Annahme, der Lebendige ist da. Ich kann mit allem, was da ist, zuerst zu ihm kommen. danach will ich mich ausstrecken, dass das immer mehr Realität wird. Wie sieht es bei dir aus? Bestimmt Jesus der Lebendige deinen Alltag? Oder suchst du den Lebendigen noch bei den Toten? Vielleicht ist dann dieses Osterfest die Chance, das mal anzugehen und zu ändern. Die Frauen machen sich auf den Weg und laufen zu den anderen Jüngern und stoßen auf großen Unglauben. Die Weiber schon wieder, ey. Denen hat die Trauer auch das Hirn vernebelt, oder? Was die wieder für einen Blödsinn erzählen, ey. Ist klar, auferstanden, aha. Das ist nachvollziehbar. Es ist einfach zu unfassbar, was da passiert. Und dann waren es halt doch nur Frauen. Die Aussagen von denen galten damals nichts. Jesus musste teilweise noch wirklich lange Wege mit diesen Männern gehen, bis die wirklich glauben, dass er auferstanden ist. Wenn du jetzt hier sitzt, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du das glaubst, dass Jesus wirklich auferstanden ist, leibhaftig. Sonst wärst du kein Christ. Denn ohne den Glauben an einen auferstandenen Jesus gibt es keinen Glauben an ihn. Aber kennst du diese Zweifel? Was, wenn es doch nicht stimmt? Was, wenn Jesus doch nicht auferstanden ist? Meine Kinder wissen, dass es keinen Osterhasen gibt. Aber was, wenn die im Kindergarten doch recht haben? Was, wenn die Eier, die ich heute Nachmittag im Garten suche, vielleicht doch der Osterhase gebracht hat? Und ich frage mich manchmal, ist es bei uns auch so? Natürlich weiß ich, dass Jesus auferstanden ist. Aber was, wenn die, die mich dafür auslachen, doch recht haben? Was ist, wenn es doch nicht stimmt? Kennst du diese Zweifel? Die Gedanken sind normal. Und sie zu verdrängen und zu sagen, ich darf darüber nicht nachdenken, wäre grundverkehrt. Ich glaube, es ist wichtig, diese Fragen zuzulassen und sich mit ihnen zu beschäftigen und den Glauben damit auf ein festes Fundament zu stellen. Und darum ist es gar nicht schlecht, an Ostern mal wieder darüber nachzudenken, ob Jesus wirklich auferstanden ist. Und allein zu dem Thema könnte ich eine ganze Predigt halten, habe ich auch schon mal gemacht, vor 1,5 Jahren, hier an dieser Stelle. Im Glaubensgrundkurs machen wir eine ganze Einheit dazu. In der Gemeindebibelschule gibt es eine ganze Einheit zu diesem Thema. Darum lasse ich hier das einfach mal. Und schlag euch vor, wenn es euch interessiert, wenn es euch juckt, wenn ihr da mal tiefer eintauchen wollt, ich habe ein ganzes Buch dazu, oder ein Büchlein, und zwar als PDF-Format. Und das darf ich kostenlos weitergeben. Wen diese Frage interessiert und sagt, jawohl, Ostern 2021, ich darf eh keinen Ausflug machen, ich befasse mich damit nochmal, ist Jesus wirklich auferstanden? Meldet euch bei mir, ich schicke euch das per Mail zu und ihr könnt da mal eintauchen. Ein ehemaliger Atheist probiert zu beweisen, dass Jesus nicht auferstanden sein kann. Und kommt dummerweise zum Gegenteiligen. Ding, ganz wissenschaftlich gemacht, Schritt für Schritt, dass es eigentlich nicht anders geht, als dass dieser Jesus wirklich auferstanden ist. Um es mit Petrus zu sagen, wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, sondern unser Glaube basiert auf Tatsachen. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und ganz zum Schluss möchte ich mir jetzt noch mit euch die Konsequenzen aus der Osterbotschaft ansehen und euch ein bisschen Beine machen. In unserem Text erleben wir zwei ganz unterschiedliche Reaktionen auf die Botschaft der Frauen. Sie kommen angerannt, rufen es aus, erzählen atemlos, was passiert ist. Das Grab ist leer, Engel, Jesus lebt, Stein weg, überschlagen sich in Gedanken. Und die einen Jünger lehnen sich zurück und sagen, ist klar, und bewegen sich keinen Millimeter. Das Zeugnis der Frauen ist ihnen zu wenig, sie glauben ihnen nicht, sie lassen sich nicht in Bewegung setzen. Ganz anders Petrus. Der lässt alles stehen und liegen, springt auf und fetzt zum Grab. Er will es mit eigenen Augen sehen. Er hat Hoffnung, er setzt sich in Bewegung, er will dem nachgehen. Die Osterbotschaft hat Auswirkungen auf ihn. Ein typischer Petrus eben. Und dieses unterschiedliche Verhalten hat zwei Fragen in mir ausgelöst. Das erste ist, wie verhalten wir uns? Setzt uns die Osterbotschaft in Bewegung oder sind wir abgestumpft? Oh. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen. Und mehr bewegt es nicht in uns. Die Situation ist eine andere als bei den Jüngern. Bei denen ging es existenziell darum, ist er auferstanden oder nicht? Für uns heute ist die Frage, trifft es uns noch? Macht das was mit uns? Werden wir gleichgültig? Vergessen wir, was für eine Macht, was für eine Chance im Auferstehen Jesu auch in unserem Leben heute noch liegt? Also lässt du dich von Ostern bewegen? Springst du auf wie Petrus und suchst den Auferstandenen? Und die zweite Frage für mich ist, was bewirkt das Zeugnis der anderen in meinem Leben? Und das kenne ich in beide Richtungen. Ja, da steht bei Gemeinde, teilt sich mit jemand auf und ich könnte mitheulen vor Glück. Denke mir, boah, was für einen coolen Gott. Hört mal, was der getan hat bei dem. Wie klasse ist das denn? Ich kenne aber dummerweise auch die gegenteilige Reaktion.
Ja, ja, typisch, dass ausgerechnet XY jetzt wieder so eine Geschichte erzählt. Immer dasselbe, ne? Das kann man sich auch anders erklären. Das muss man jetzt nicht so geistlich sehen. Ob das wirklich Gott war, klingt doch eher nach Zufall oder Einbildung.
Und das ist so ärgerlich, weil ich mir da selber wieder den Segen nehme, weil ich Gott kleinrede, so wie ihn der andere erlebt hat. Ich will mich vom Zeugnis der anderen in Bewegung setzen lassen, mich auf die Suche nach Jesus machen, über den erzählt wird. Und ich will dem Auferstandenen begegnen. Der Herr ist auferstanden, darum glauben wir. Darum sind wir, was wir heute sind. Und ich wünsche uns von Herzen, dass wir uns auf die Suche machen nach diesem Herrn und den Lebendigen nicht bei den Toten suchen. Lasst uns gemeinsam unterwegs sein und diese Osterbotschaft bei uns lebendig halten, in der Gemeinde untereinander und bei den Menschen um uns herum. So, jetzt müsstet ihr bitte wieder aufwachen. Der Herr ist auferstanden. Amen.